Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Im Handelsstreit sind zuletzt seltene Erden erneut in den Fokus gerückt. Der Markt seltener Erden wird von China dominiert und wir in Europa stellen erneut fest, dass wir in eine Abhängigkeit geraten sind, aus der wir uns kurzfristig nicht befreien können. Ich werde heute mit meinen Kollegen Monika Buffen und Bastian Ressing darüber sprechen, wie der Markt in seltener Erden aussieht, woher die chinesische Dominanz kommt und die Frage erörtern, ob es möglich sein wird für uns aus dieser Abhängigkeit längerfristig zu befreien. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Herzlich willkommen im Studio, ihr beiden.
Ja, hallo Sonja. Ja.
Hallo Sonja.
Seltene Erden, ihr habt vergangene Woche eine Studie dazu geschrieben. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen generell an. Warum ist das aktuell überhaupt so ein großes Thema oder warum wird das wieder diskutiert?
Ja, eigentlich kennt man die Problematik rund um seltene Erden ja schon seit Jahren im Prinzip. Aber durch den Zollstreit jetzt mit Trump ist das Thema wieder brandaktuell geworden und hat neue Brisanz bekommen, weil China in dieser Zolleskalation seltene Erden auch als Druckmittel eingesetzt hat, als Vergeltungsmaßnahme. Wir erinnern uns, die Zölle sind gegenseitig immer höher geschraubt worden, weit über 100%. China hat aber gleichzeitig auch noch Exportkontrollen eingeführt für seltene Erden. Also nicht alle, es gibt 17 insgesamt, 7 seltene Erden wurden da mit Exportkontrollen belegt und Seltenerdmagneten. Exportkontrollen, was heißt das? Dass die Exporteure müssen staatliche Genehmigungen einholen, bevor sie liefern können. Und das führt dann natürlich zu Verzögerungen, zu Einschränkungen. Und das haben wir auch gesehen. Und aus der Industrie in den USA, aber auch aus Deutschland, weil das Ganze galt weltweit, gab es dann Alarmrufe, dass die Vorräte zu Ende gehen würden, dass man auf Produktionsstopps zulaufen würde. Also das hat schon enormen Druck ausgeübt, gerade auch auf die US-Regierung. Man hat dann gesehen, die waren zu einschränken und zu entgegenkommen, waren die willens und haben Zugeständnisse zugelassen, ihre Zölle wieder gestrichen, ausgesetzt. Man hat sich dann da doch wirklich auf einem ganz anderen Niveau geeinigt und da hat China ganz offensichtlich ein sehr scharfes Schwert gezogen.
Bastian, vielleicht mal einen Schritt zurückgehend. Warum oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass China mit Bezug auf seltene Erden so viel Macht hat?
Ja, hier gibt es gleich ein doppeltes Dilemma für den Westen. Also zum einen stecken seltene Erden einfach in unzähligen wichtigen Produkten. Und zum anderen hat China quasi ein Monopol bei der Produktion dieser Mineralien. Das sind für uns zwei Seiten derselben Medaille. Also bei der Untersuchung dieses Monopols erstmal müssten wir drei Aspekte betrachten. Das ist einmal die Vorkommen, also wie viele seltene Erden befinden sich überhaupt in dem Boden auf dem Staatsgebiet. Dann der Abbau dieser Vorkommen und schlussendlich die Verarbeitung, die Weiterverarbeitung dieser Mineralien. Direkt vorneweg dabei, China ist leider in allen drei Aspekten sehr, sehr mächtig. Und wenn wir mit den Vorkommen beginnen, also da gibt es Schätzungen, dass beinahe die Hälfte aller bekannten Vorkommen weltweit in China liegen. Die Hälfte. Das sind insgesamt über 40 Millionen Tonnen, die dort vorkommen. Beim Abbau ist der Marktanteil dann schon über 60%. Das deutet auch darauf hin, dass weltweit nicht alle Vorkommen in gleichen Anteilen abgebaut werden. Und bei der Verarbeitung schlussendlich hat China sogar einen Marktanteil von über 90%. Wir sehen also, je höher wir die Verarbeitungskette raufgehen, desto größer ist dann die Marktmacht Chinas. Das wird auch dadurch verdeutlicht, dass es außerhalb Chinas zum Beispiel nur 3 Raffinerien weltweit gibt, die seltene Erden im industriellen Maßstab überhaupt verarbeiten können. Wenn wir uns nun fragen, wie China überhaupt so eine Monopolstellung aufbauen konnte, ist es, glaube ich, auch erstmal wichtig zu wissen, seltene Erden sind gegen ihren Namen eigentlich nicht selten. Sie sind zum Beispiel häufiger zu finden als Kupfer oder Blei. Aber das, was sie dann sozusagen selten macht, ist die unglaublich schwierige Gewinnung von seltenen Erden. Also die kommen meistens in Clustern vor und dann muss man ein recht kompliziertes Trennungsverfahren anwenden, wobei auch die Umwelt ziemlich verschmutzt wird.
Ja, das ist natürlich vielleicht in China weniger eine Hürde, als es das
anderen Ländern wäre. Ja, genau. In den USA zum Beispiel gab es bis in die 2000er Jahre auch eine Mine in Kalifornien. die seltene Erden abgebaut hat. Und eben weil man diese hohen Umweltkosten nicht mehr tragen wollte, hat man dann auch die Produktion dort gestoppt oder den Abbau dort gestoppt. Mhm. Mittlerweile läuft sie wieder, aber das hat auch unter anderem dazu geführt, dass China dahingegen dann diese Umweltkosten in Kauf genommen hat. Und das dann zusammen in Kombination mit staatlichen Subventionen und niedrigeren Lohnkosten, das sehen wir auch öfter in China, diesen Doppelklang, führten dann zu unschlagbar niedrigen Preisen für seltene Erden aus China, was letztendlich diese Monopolstellung begünstigt hat.
Wofür werden denn seltene Erden eigentlich verwendet?
Ja, also erstmal die seltenen Erden, die sind auch ziemlich begehrt, und das ist ja die andere Seite des Dilemmas, was ich gerade angesprochen habe, weil es halt zahlreiche wichtige Anwendungsbereiche gibt. Also seltene Erden sind grundsätzlich sehr hitzebeständig und man verwendet sie deshalb auch in der Chemieindustrie als chemischen Katalysator, in der Batterieproduktion oder als Legierung in der Glas- und Metallverarbeitung. Das ist, glaube ich, erstmal ein bisschen abstrakt. Deswegen konkret, sag ich mal, was es so konkret bedeutet. Also konkret findet man seltene Erden zum Beispiel bei der Herstellung von Computerchips, in Leuchtmitteln wie LEDs und anderen Bildschirmen. Aber man findet sie auch zum Beispiel in Brennstoffzellen für Kernreaktoren, da werden sie auch verwendet. Aber das mit Abstand wichtigste Einsatzgebiet dafür sind die sogenannten Permanentmagneten.
Hm. Genau, das hatte ich in eurer Studie auch gelesen. Diese Magnetlieferungen aus China sind aber, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ stark eingebrochen, ne?
Ja, genau.
Und was ist da passiert und welche Rolle spielt China da?
Also grundsätzlich kommen wirklich mehr als 90% dieser Magnete, oder kamen 90% dieser Magnete im letzten Jahr aus China. Und diese sind jetzt auch von diesen Exportbeschränkungen halt betroffen. Deswegen sind die Exporte auch so eingebrochen. Und das war auch eine Überraschung für die meisten westlichen Industrien. Das stellt auch ein großes Problem dar, weil diese Magnete in vielen wichtigen Industriebereichen zu finden sind. Also der Bundesverband der deutschen Industrie hat für Deutschland zum Beispiel 4 besonders kritische Bereiche identifiziert, bei denen wir von chinesischen seltenen Erden abhängig sind, und das halt vor allen Dingen über diese Permanentmagnete. Das ist dann erstens die Automobilindustrie, zweitens der Maschinen- und Anlagenbau, drittens die Energietechnologien und viertens die Verteidigungstechnologien. Das heißt, man findet diese Magnete in Solarmodulen, in Windkraftanlagen, in E-Autos, aber auch in Computerfestplatten oder, und das ist halt geopolitisch auch besonders brisant, in Waffensystemen. Aber allgemein ist die Palette an Anwendungsbereichen ziemlich breit, und seltene Erden sind daher auch in eher, ich sag mal, konventionellen Produkten zu finden. Wenn wir nochmal den Automobilsektor heranziehen, da sind Permanentmagnete nicht nur in E-Autos, wie man das oft hört, sondern auch zum Beispiel in den Motoren für Scheibenwischer oder in den Sensoren für Sicherheitsgurte. Also man sieht schon insgesamt...
Überall,
ja,
gefühlt.
Genau, man sieht schon, dass insgesamt die Anwendungsbereiche sehr vielfältig sind.
Okay, und wie gesagt, ihr habt ja schon jetzt auch herausgearbeitet, China hatte diese absolute Vormachtstellung. Das kreiert jetzt Probleme. Das erinnert natürlich so ein bisschen weg der Erinnerung an russisches Gas, habe ich, genau, so das Gefühl, weil das kommt ja nur eigentlich nicht überraschend, ne?
Nee, wirklich überraschend kommt es nicht. Und ich habe mich auch tatsächlich gewundert, dass die Unternehmen da nicht besser darauf vorbereitet sind. Weil ich hatte damit gerechnet, dass China Exportkontrollen einsetzt. Wir kannten das auch schon aus den vergangenen Jahren. Da waren andere kritische Mineralien mit Exportkontrollen belegt worden. Gallium, Germanium, Graphit. Auch da haben wir gesehen, dass nach den Exportkontrollen die Lieferungen sehr stark eingebrochen sind. Danach allerdings haben sie sich dann auf einem niedrigeren Niveau auch wieder eingependelt. Und das ist auch jetzt zu erwarten, muss man ganz klar sagen. In Japan hatten wir tatsächlich auch gerade mit seltenen Erden eine ähnliche Situation. Da gab es Territorialstreitigkeiten, das ist jetzt so etwa 15 Jahre her. Und da hat China auch die Lieferung von seltenen Erden begrenzt. Und die japanischen Unternehmen haben daraus gelernt. Die haben nämlich deutlich höhere Reserven angelegt. Also sie reichen über ein Jahr, während offensichtlich in Deutschland und auch in den USA die Vorräte nur so ein paar Wochen reichen. Und man muss ganz klar sagen, das ist ein Instrument, das wirkt anders als Zölle asymmetrisch. Bei Zöllen schadet sich ja derjenige, der die Zölle erhebt, auch selbst. Das ist ja die Diskussion jetzt auch mit den USA. Für China ist eigentlich die Begrenzung von seltenen Erden, das fällt kaum ins Gewicht, das macht ja nicht viel aus in diesem riesigen Exportvolumen des Landes. Das heißt, China schadet es kaum, aber demjenigen, der halt die Exportkontrollen erleidet, dem schadet es sehr. Da kann es halt komplett die Produktionsketten durcheinander bringen.
Wahnsinn. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt festgestellt, wir sind da wieder in eine Abhängigkeit geraten, aus der wir jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an, ganz kurzfristig keinen Ausweg sehen. Also was sind denn Alternativen? Was kann man denn machen?
Also eine wichtige Alternative wäre es natürlich erstmal, alternative Anbieter zu finden, indem wir auch geopolitische Partnerschaften neu ausloten. Das ist vor allen Dingen relevant, um Lieferketten zu diversifizieren und geopolitische Risiken auch zu minimieren. Wir sehen ja gerade, wie erpressbar uns diese Abhängigkeit gegenüber China machen. Und ja, man muss aber auch sagen, zu weit gehört dazu, dass solche Strategien, einfach nur andere geopolitische Partner zu finden, irgendwo auch an seine Grenzen stößt, weil über 80% der Vorkommen seltener Erden befinden sich in BRICS-Staaten. Also vor allen Dingen in China, wie gerade erwähnt, aber auch in Brasilien und Indien sind sehr groß. Das sind wirklich die Top 3 der Länder mit den größten Vorkommen. Und das wären wahrscheinlich dann immer auch Handelspartner, die, ich sag mal, eher mit Vorsicht zu genießen sind.
Schön ausgedrückt.
Dankeschön. Und das ist halt, also das ist immer das Problem bei Rohstoffen. Man kann halt einfach nicht kontrollieren, wo überhaupt diese Vorkommen auftreten. Und deshalb finden wir auch, dass es vor allen Dingen Investitionen in das Recycling seltener Erden braucht und wir daran nicht vorbeikommen. Aber zum Beispiel das Institut der Deutschen Wirtschaft, das IW in Köln, das stellt auch darüber hinaus fest, dass wir auch einfach eine einheimische Verarbeitungsindustrie brauchen und die aufgebaut werden muss.
Das ist aber also natürlich dann umwelttechnisch nicht ganz einfach und dann nehme ich an politisch nicht einfach.
Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Ich denke mal, wenn man pragmatisch sein will, muss man einen der Tode sterben. Ne? Und ihnen geht es auch erstmal darum, diese 90% Marktbeherrschung von China bei der Verarbeitung irgendwo aufzubrechen. Und ja, das muss vielleicht irgendwo an politischer Stelle dann diese Abwägung getroffen werden und nicht hier. Ganz allgemein sollte sich Deutschland oder sollte die EU aber jetzt auch dringend sich ein Vorbild einfach an Japan nehmen und auch in konkrete Projekte investieren, wie sie es damals gemacht haben. Und das war ja damals auch recht erfolgreich dort. Bis jetzt hat man da eher so auf die Freiwilligkeit von Unternehmen gesetzt, was sich dann als ziemlich naiv herausgestellt hat.
Also, ja gut, da stehen ja Kosten, die wahrscheinlich keiner unbedingt freiwillig auf sich nehmen will, in der Hoffnung, dass es nie zum Ernstfall kommt.
Es ist nicht wirtschaftlich.
Genau. Ja, es ist einfach nicht wirtschaftlich und das war auch eher das Problem. Und deswegen hat man auch öfter in der Debatte mal gehört, der Markt alleine wird es nicht richten. Also dafür sind die chinesischen Preise einfach viel zu niedrig, um sich davon, wie du gerade richtig gesagt hast, sich davon wirtschaftlich zu entkoppeln. Und hier ist also eher der Staat gefragt, Industriepolitik zu betreiben und dadurch auch eine Art geopolitisches Risikomanagement einfach überhaupt erstmal zu etablieren. Ich meine, teilweise passiert das schon, es gibt sowas wie den Critical Raw Materials Act der EU, aber das steckt alles noch eher in den Kinderschuhen, muss man dazu sagen. Und unterm Strich wird man einfach viel mehr aktiv investieren müssen, um seine kritischen Abhängigkeiten gegenüber China zu minimieren. Als kleines Fazit würde ich da zum Beispiel sagen, dass wir uns in Zeiten solcher geopolitischen Spannungen einfach auch vielleicht daran gewöhnen müssen, dass der Staat eher als strategischer Akteur damit in die Wirtschaft eingreift.
Das ist sicherlich sinnvoll, das ist aber natürlich auch eine längere Frist. Jetzt haben wir aber aktuell das Problem und jetzt ist die Frage, vielleicht zum Abschluss, kann man denn kurzfristig irgendwas machen oder was kann sich das, die Lage da wieder beruhigen?
Also kurzfristig würde ich auf jeden Fall sagen, die Unternehmen müssen versuchen, jetzt erstmal ihre Vorräte hochzufahren, was aktuell nicht gerade leicht ist, weil natürlich jetzt erstmal die Einschränkungen zu verkraften sind und dort erstmal wieder Lücken aufgebaut werden müssen. Außerdem durch diese Verknappung der Lieferungen sind die Preise jetzt gestiegen. Das ist jetzt auch in den letzten Tagen durch die Presse gegangen. Also das ist im Moment schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in einigen Monaten schon wieder anders aussieht. Also so wie wir hören aus China, werden die Exportlizenzen jetzt erteilt und es soll auch so Fast-Track-Verfahren sollen eingeführt werden für die USA, eventuell auch für Deutschland, dass es da noch mal ein bisschen schneller geht. Also ich gehe davon aus, dass, wenn jetzt die Statistik aus China kommt, die Außenhandelsstatistik, dass wir nach diesem starken Einbruch, den wir bis Mai gesehen haben, für Juni jetzt schon wieder einen Rebound sehen. Das haben wir halt bei den anderen Metallen, die ich eben erwähnt hatte, Graphit, Gallium, Germanium, auch so ähnlich gesehen. Und ich denke mal, dann wird es auch weiter laufen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Handelsstreit, der Zollstreit jetzt nicht wieder eskaliert. Ich meine, wir sehen ja jetzt von Trump, schickt er wieder diese ganzen Briefe raus. China ist da außen vor, aber
so ein bisschen in der Schule früher.
Ja, Liberation Day 2.0. Ja. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, China hat mit den seltenen Erden, also mit diesen Exportkontrollen, jetzt ganz klar eine rote Linie gezeigt. Und ich gehe auch davon aus, dass die US-Regierung jetzt sehr vorsichtig mit China sein wird, diese rote Linie nicht zu überschreiten und da keinen neuen Lieferstopp zu provozieren. Also deswegen, aber ich denke mal, es ist für alle für alle ein Weckruf, also insbesondere auch für uns hier in Europa. Und wir müssen dringend eine Rohstoffstrategie voranbringen, wie Bastian es eben schon gesagt hat. Recycling, eigene Vorkommen ausloten und eigene Produktion voranbringen, Partnerschaften schließen, Recycling. Also da gibt es einiges, was es zu tun ist.
Ja, hört sich so an. Kann sich der Herr Merz auf seine lange To-Do-Liste schreiben, die er ja ohnehin schon hat. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich fand es super spannend, sehr interessant. Danke, dass ihr heute hier wart.
Gerne.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
An unsere Zuhörer, es hat uns natürlich gefreut, dass Sie heute wieder dabei sind und wir hoffen, Sie auch in der kommenden Woche wieder bei uns im Podcast zu begrüßen. Ihnen hat der Podcast vom 11.07.2025 gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.